So, meine kleine Zuckerperle, bist du bereit?
Ja doch, Till. Ja, wo bleibt der Jingle?
Ja, er lädt.
Profis am Werk.
Two Geeks, One Cup. Der hochgradig erratische True Nerd Podcast. Mit den ziemlich besten Hosts Tom und Dan.
Samstagabend, 21.43 Uhr. Ich habe gerade den letzten Koffer gepackt. Wie geht's dir?
Ach, wenn ich jetzt dran denke, dass ich eine Woche ohne dich sein muss, dann weint mein Herz.
Ja, aber wir reden ja trotzdem miteinander. Ich muss, oh gut, dass du mich dran erinnerst. Ich muss mein Mikro.
Deswegen weint mein Herz.
Ah, verstehe. Verstehe. Du, ich bin übrigens rückfällig geworden, was Twitter angeht. Das heißt,
das überrascht mich sowas von überhaupt nicht.
Ja, pass auf. Ich habe ja damals gesagt, dass ich bei Twitter den Stecker ziehe und raus bin.
Ja. Ne? Yeah.
Jetzt heißt Twitter ja X.
Ach so, X, das ist, bah, du, auf Technicalities.
Bei X bin ich sowas von vorne am Start.
I did not know what I expected.
It's so exciting. Oh. Ich hole kurz aus, für die, die es nicht mitbekommen haben, weil das muss man, man kann es nicht mitbekommen haben tatsächlich. Elon Musk hat in einer erratischen Aktion, anders kann ich das nicht beschreiben.
Nein, das musst du anders beschreiben, weil erratisch ist, sind wir.
Ja,
ich will nicht, nee.
Ich glaube, wir müssen den Titel bei uns ändern. Weil der ist wirklich erratisch.
Nee.
Auf jeden Fall hat er in einer Nacht- und Nebelaktion, anders kann ich mir das nicht erklären, aus Twitter X gemacht. Die Company hatte ja schon längere Zeit X genannt oder X, aber jetzt ist auch die App verändert. Im Android Store, im Apple Store, im Mac, wie auch immer es, App Store, überall jetzt nur noch X, hat aber immer noch so alte Überbleibsel vom Twitter-Vogel. Also die Retweets heißen immer noch Retweets, Tweets heißen jetzt Posts, aus dem schönen Twitter-Logo ist ein hässliches X geworden und so weiter. Und das tatsächlich in einer Nacht- und Nebelaktion, sodass so ganz viele Datenbankfetzen von dem alten noch drin hängen, also maximal unprofessionell. Und dieses neue Logo ist so unfassbar hässlich. Ich habe rausgefunden.
Es ist experimentell.
Ja, das ist aus einem 30-Dollar-Font-Package einfach nur das X. Da ist gar keine Eigenleistung drin. Das ist so, als würdest du bei dafont.com nur eine Schwachsinnstypo kaufen.
Oder irgendwas oder so. Hübsches aus Wingdings nehmen.
Oder so, genau. Und das wäre das neue Firmenlogo. Und ich wette mit dir, kein Schwein hat gecheckt, ob das überhaupt sogar kommerzielle Nutzungsrechte beinhaltet.
Was interessiert den doch?
Interessiert
nicht.
Den auch nicht, ne? Auf jeden Fall habe ich.
Wer keine Mieten zahlt und wer keine Gebühren und so zahlt.
Ja, aber apropos nicht zahlen, ne? Es gab einen User, der hat seit 2009 das Handle @X gehabt. Also nur den Buchstaben X als Usernamen.
Ja.
Und den brauchte Elon ja jetzt, diesen Usernamen, weil das ja sein neuer Firmenname ist. Und das waren zwei spannende Tage, weil alle haben darauf gewartet, wie sich jetzt Elon verhält diesem User gegenüber, der schon seit 16 Jahren diesen Usernamen hat und das 2 Jahre länger als Elon überhaupt auf Twitter jetzt X registriert ist. Und sie haben ihm tatsächlich was angeboten, weißt du was?
$1,500.
Nee, weniger. Also
nee.
Ein Merchandise-Package und ein Treffen mit dem Twitter-Management. Ich glaube, das exkludiert aber Elon Musk, also einfach nur mit irgendwelchen No-Names in der Chefetage.
Nein, aber nicht wirklich.
Der Typ kommt aus San Francisco, hat dankend abgelehnt und trotzdem haben sie ihm jetzt den Namen genommen. Wie einvernehmlich das am Ende war, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall X, also @X gehört jetzt Twitter, Elon Musk, you name it. Und seinen Account haben sie jetzt umgebucht auf einen temporären, der heißt X1234554321 oder so. Und er kann sich jetzt einen neuen Nickname überlegen und dann kopieren sie den ganzen User-Datenkram dahin. Ist das lame?
Das zeigt dir aber mal wieder, dass Seniority einfach gar nichts bedeutet für diese Tech-Companies.
Ja, und apropos nicht zahlen, ich habe dann nämlich gerade einen riesen Coup gelandet auf Twitter und das ist noch nicht mal mein Verdienst.
Du meinst auf X?
Auf X, ja, ich werde, glaube ich, mein Leben lang trotzdem Twitter sagen. Irgendjemand hat ein sensationell cooles Logo gebastelt, ja, und ich habe das und hat daraus ein Video gemacht und ich habe einfach einen Screenshot aus dem Video genommen, daraus ein Still gebaut und bei mir, bei macOS, meine Twitter-App quasi so umgebastelt, dass das Logo jetzt das Twitter-Logo ist. Und das habe ich gepostet mit einer Anleitung, wie das geht für Mac-User. Du kannst ja quasi aus jeder Website eine App machen. Gibt's für den PC ja auch solche Tools. Und irgendwie haben auf Twitter alle das falsch verstanden, weil ich habe geschrieben, aus dem Video von dem und dem habe ich mir ein eigenes Logo gemacht. Und dann das Logo gepostet und wie es geht, technisch, ne, so ein How-To. Ja. Und seitdem habe ich, glaube ich, 6000 Likes. Das war heute Mittag. Und alle schreiben, Hammer, das ist ja viel geiler als das, was Elon gemacht hat. Das muss das neue Logo sein, hast du super gemacht. Und ich habe jetzt schon mehrmals geantwortet, mega cool, Freunde, aber das Original-Logo, das ich verwendet habe, ist ja nicht von mir. Das habe ich ja nur aus einem Video rausgenommen und nachgebaut. Und irgendwie herrscht da jetzt gerade ein riesen Missverständnis auf Twitter. Was nicht mein Schaden ist unbedingt, weil ich natürlich
so. Das heißt, du schmückst dich mit falschen Lorbeeren.
Nee, nicht aktiv. Aber ich kann jetzt ja nicht jedem, das Problem bei Twitter ist, keiner liest den Thread. Die lesen den Originalpost, den sie alle falsch verstehen und lesen den halt auch nur so halbarschig. Und unter dem Post gibt's inzwischen ja, keine Ahnung, 3.500 Kommentare. Und die liest aber keiner. Und in diesen Kommentaren geht auch mein Versuch, das gerade zu stellen, irgendwie immer wieder unter. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, fürs Karma, ich habe es probiert. Ich gucke jetzt gerade nochmal, aktuell sind es 5.793 Likes und 255.000 Views. Naja, ich kann dir mal das Logo schicken, wenn du willst. Kannst ja mal gucken, wie du es findest.
Ja, kannst du gern machen. Ich habe Discord eh offen am anderen
Schirm. Ah, warte, ich kopiere den Link und ich packe es auch in die Shownotes auf 2geeks1cup.wtf. Also, da bist du, guckst dir mal an. Ist echt ein gutes Logo. Das hat nämlich den Mix aus einem
X halt und dem Vogel.
Und dem Vogel. Ich glaube, das wird aber Elon nicht gefallen. Der will ja weg von dem Vogel.
Genau, der will ja quasi, dass man den Vogel vergisst. Weil wir übrigens gerade bei ihm sind, da muss übrigens noch der Einspieler jetzt
kommen. Oh, shit. Danke.
There we go. Gerne doch. Ich habe was Witziges auf Kotaku heute gelesen. Und zwar Fallout New Vegas. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Klar.
Das ist inzwischen 13 Jahre alt.
Dritte, das heißt so ein Zusatz für den zweiten oder dritten, weiß ich gar nicht.
Für den dritten. War so der mehr oder weniger Nachfolger vom dritten Teil. Inzwischen 13 Jahre alt, wird aber immer noch brav gemoddet. Allein diese Woche sind 88 neue Mods erschienen. Unter anderem auch eines vom Modder No Username Selected. Und No Username Selected hat in Elon House heißt das Mod, hat er Robert Edwin House durch das Elon House ersetzt. Das bedeutet, ein Protagonist, / Antagonist, je nachdem, wie man sich entscheidet, ob man ihm hilft oder nicht, der ein ziemlich technisch versierter, hochnäsiger Typ ist, der auf die Plebs so quasi ein bisschen herunterblickt.
It's a match.
Wurde durch Elon ersetzt. Sogar die, schön vertont auch alles, sogar die Sprechweise ist ziemlich gut, ziemlich gut erwischt worden. Ich meine, hier
gibt sogar einen Soundbite dazu.
Ja, dann wirklich. Hier, hör mal kurz rein.
Then this meeting has been a long time coming, hasn't it?
Oh ja.
You've come a long ways, literally. And I suspect figuratively as well.
Und so weiter und so fort.
Aber ziemlich also, genau. Das Einzige, was sich vom echten Elon unterscheidet, ist dieses und A noch. Da kriegt ja keine zwei Worte fließend raus.
den Kotaku-Link werde ich auch mal, habe ich dir mal geschickt, den kannst du auch gerne in die Shownotes packen.
Aber ich meine, Elon ist ja schon, der hat sich ja, egal was man von ihm hält, der ist ja schon eine Figur des Zeitgeist geworden. Ne? Das ist so, ich frage mich immer, ob früher Leute über Leonardo da Vinci, ob es da auch Leute gab, die den so richtig scheiße fanden. Aber ich glaube, damals waren Menschen einfach nicht so bekannt, weil es die
Verbreitungswege ja nicht gab. Erwähnst du jetzt wirklich gerade in einem Zug Leonardo da Vinci und Elon fucking Musk?
Nein, nicht um die gleichzustellen in ihren Fähigkeiten und Leistungen, aber im Nachhinein der Bekanntheitsgrad meine ich jetzt. Weißt du, wir wissen ja nicht, vielleicht war Leonardo da Vinci auch ein Arschloch. Also weißt du das? Möglich. Vielleicht war der richtig blöd, vielleicht war der unfreundlich, hat kein Trinkgeld gegeben, weiß ja keiner. Das ist so ähnlich wie, irgendeiner hat sich mal Gedanken gemacht, wie Dinosaurier klingen in so Filmen, ne? Jurassic Park und Co. Und gab ja auch schon früher Filme mit Dinosauriern. Weiß irgendjemand, wie die wirklich geklungen haben? Ich glaube nicht. So, jetzt kommst du.
Andere Dinosaurier.
Die kann man jetzt heute nicht mehr fragen.
Aber weil du gerade von Filmen sprichst, wie sieht's denn aus? Bist du die Woche dazugekommen und hast dir Oppenheimer
angesehen? Natürlich nicht. Ich habe nichts geschafft von dem, was ich mir vorgenommen
habe. Hätte mich auch sehr überrascht. Ja, das heißt, wir können weder über Barbie noch über Oppenheimer sprechen.
Wir können darüber reden, nur dass ich nichts dazu beitragen kann. Das ist ja aber nicht so viel anders. Ja, aber das ist dann
eine sehr einseitige Unterhaltung.
Nee, leider nicht. Ich musste arbeiten. An dem einen Tag, den ich frei hatte, musste ich überraschend auch arbeiten. Und dann blieb mir nur ein Tag und den brauchte ich zur Vorbereitung, weil wir ja, morgen muss ich auch noch arbeiten am Sonntag. Und am Montag verreisen wir ja hier alle mit einem Großaufgebot. Aber was sage ich dir?
Ja, du bist ein armes Hasi. Also, dann möchte ich nur so viel sagen. Beide Filme aus unterschiedlichen Gründen sehr sehenswert. Mhm. Beide auf ihre Weise unterhaltsam. Barbie etwas mehr lighthearted, aber durchaus sowohl in Richtung Feminismus als auch in Richtung Misogynismus durchaus die ein oder andere Ohrfeige verteilend, und dass sich ein Ben Shapiro so sehr über den Film aufregt, dass er dann ein 45-minütiges Video postet, in dem er den Film zerreißt, sagt sehr viel über Ben Shapiro aus, der sich da offensichtlich sehr getriggert gefühlt hat. Und Oppenheimer, ja, schwere Kost, wie nicht anders zu erwarten. Mhm. Durchaus Leute, die dann nachdenklich aus dem Film rausgegangen sind.
Das ist doch Nolan, ne, der Regisseur,
genau,
der auch Dunkirk gemacht hat.
Genau, also ich würde...
War auch kein Feel-Good-Movie.
Nö, welche Überraschung. Ich würde sagen, man könnte ihn durchaus als den Schindlers List unserer jetzigen Zeit betrachten.
Mhm. Ich will beide sehen. Also Barbie will ich sehen, weil das auch so ein bisschen Popkultur ist, Zeitgeist. Ne? Elon Musk hat öffentlich über Barbie den Film hergezogen, weil er versteckte und weniger versteckte woke Left-Wing-Botschaften hätte. Allein das ist für mich ein Grund, den erst recht mir anzugucken. Und Oppenheimer einfach wegen der Opulenz. Ne? Also klar, der wird sehr schwer sein, du sagst es ja schon, aber das sind, glaube ich, zwei Filme. Und es ist ja in letzter Zeit nicht so, dass wir jede Woche so große Filme beschert bekommen. Ne? Also es ist eher selten geworden tatsächlich.
Also ich habe ihn auf IMAX gesehen. Mhm. Definitiv sehenswert, auch wegen des Sounds und natürlich auch wegen der Bildgewalt. Aber wie gesagt, kein leichter Film. Mhm. Und ich möchte jetzt mal behaupten, mein Englisch ist nicht das Schlechteste, aber an der einen oder anderen Stelle sind sicher Details in mir verloren gegangen.
Mhm.
Was jetzt nicht heißt, dass es, dass ich nichts verstanden habe.
Nee, ich weiß, Gegenteil, was du meinst. Wenn diese Filme so sehr komplex sind, ne, dann kriegst du natürlich nicht als Nicht-Native-Speaker nicht 100% mit.
Korrekt, und wobei ich behaupten möchte, so selbst Native Speaker, glaube ich, haben da teilweise Schwierigkeiten gehabt. Was wirklich beeindruckend war, Robert Downey Jr. hat sehr, sehr gut gespielt und ich habe anfangs auch durchaus mal ein, zwei Minuten gebraucht, um ihn als Robert Downey Jr. zu erkennen. aber nee, insgesamt, also super Film, wirklich, wirklich sehenswert.
Stehen beide auf meiner Liste, will ich sehen. Und ich werde es auch auf Englisch probieren, da muss man halt durch, aber ist klar, es gab so ein paar Filme, die auch Englisch sprechende Leute nicht unbedingt verstehen. Mulholland Drive zum Beispiel, ne? Und Donnie Darko, da kannst du ganze Artikel drüber lesen, wie welche Szene gemeint war und wie welche Informationen und so weiter, die sind dann auch für Englisch sprechende oder von Natur aus Englisch sprechende Menschen nicht leicht zu verstehen. Und wenn dir dann ein, zwei Wortfetzen fehlen in dem Dialog, dann sind das manchmal die entscheidenden Hinweise, dann stehst du da einfach nur wie Ante Porters. Ja, das kenne ich.
Ja.
Du, ich habe eine lustige Geschichte noch, und zwar die Vision Pro Developer Kits sind verschickt oder werden jetzt verschickt. Man kann sich als Developer bewerben für diese Apple-Brille, ne? Diese Hybrid-Brille zwischen Augmented Reality und Virtual Reality.
Das ist doch auch die dann später in der Reinigungsbranche eingesetzt werden soll, ne?
In der Reinigungsbranche?
Naja, Vision Pro.
Trottel. Und damit das Ding nicht in einer Bar vergessen wird, haben sie jetzt ganz krasse Auflagen. Also man kann sich bewerben als Developer und so ein Ding dann bestellen. Dann kriegt man, wenn man Glück hat, viele haben sie ja nicht, aber ausgewählte Developer werden das bekommen, die dann entweder ihre Apps portieren dafür oder sogar neue Apps entwickeln. Wobei ich glaube, dass Apple mehr davon profitieren würde, wenn Developer originär Apps für die Vision Pro entwickeln würden. Das Problem ist nur, die Erwartungen an dieses Gerät, die Verkaufszahlen, die Verbreitung sind so gering, dass kaum ein Developer, glaube ich, viel investieren wird in Apps dafür. Das heißt, es wird am Anfang wahrscheinlich mehr Portierungen geben, bestehender Apps. Disney hat ja schon gesagt, sie werden dafür entwickeln. Das ist ein großer Deal zwischen Apple und Disney. Aber ehrlicherweise eine App, mit der du Filme guckst, das ist am Ende ja nur ein großer Bildschirm. Ne? Da musst du noch ein User-Interface entwickeln und das war's. Netflix zum Beispiel hat gesagt, nö, sie haben kein Interesse dran. Wahrscheinlich sind die beleidigt, weil Disney auf den Zug aufgesprungen ist. Auf jeden Fall.
Fairerweise, Netflix hat ja nicht mal mehr Interesse daran, selbst gut laufende Serien mit einer weiteren Staffel zu versorgen. Also sich auf das verlassen, was Netflix jetzt Bock drauf hat.
Ich habe Netflix ja immer als Nutznießer genutzt, eine Zeit lang, über den Account meines Schwiegervaters. Im Gegenzug nutzen die unseren Disney-Account. Ne? Und das geht ja bekanntlich nicht mehr, keine Ahnung, 2 Monaten oder so. Und in diesen 2 Monaten habe ich es bisher noch nicht geschafft. Und es liegt nicht in der Kohle. Ne? Du kannst ja sogar deine Liste portieren von einem Account zu einem anderen. Daran liegt es auch nicht. Aber trotzdem habe ich irgendwie noch nicht den Arsch hochgekriegt, uns einen eigenen Netflix-Account einzurichten. Und es fehlt mir auch ehrlicherweise gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, bei der Freizeit, die du hast, ist das halt wahrscheinlich auch...
Ja, aber wenn, ich gucke halt sau viel. Ich habe einen YouTube-Premium-Account, also werbefrei YouTube. Das nutze ich tatsächlich viel. Alleine für Videopodcasts und so Nerd-Kram halt. Dann gucken wir halt sau viel Apple TV und vielleicht noch ein bisschen Disney. Die haben ja nicht nur Kinderfilme, sondern auch Family Guy und solche Sachen.
Ja, und nee, aber die haben auch gute Dokus und so. So
ist es ja, total gut. Discovery Channel Kram und so, genau. Auf jeden Fall zurück zur Vision Pro. Die haben dann so Auflagen für Developer und die möchte ich kurz vorlesen. Ja, ich alles vorlese. You agree that all access to usage of and storage use of the DK, das ist die Abkürzung für diese Brille, ne, das Device, will be in private, secure workspace, accessible only by you and your authorized developers. For example, fully enclosed with solid doors, floors, walls and a ceiling and locks that can be engaged when the DK is in use. You must ensure that unauthorized persons, including any family, friends, roommates, or household employees, do not access, view, handle, or use the DK. When in use, the DK should be in your positive control, on your person or within your direct line of sight at all times. You must ensure the DK is passcode protected. Never leave the DK unattended. When not in use, turn off the DK and store it in its locked Pelican case in a locked space that only you have access to. For example, in a locked room or closet or a safe or locked drawer. Und das Pelli-Case in Klammern, ne, das abgeschlossen wird, mitgeliefert. Also es kommt in so einem verschließbaren Pelli-Case. The DK may not be moved from or taken away from its ship-to-address by you or your authorized developers without Apple's prior written consent. If you will be away from your workspace for more than 10 days, consult with your Apple point of contact about how to keep the DK safe while you are away. You agree to restrict access to the DK to you and your authorized developers and to take all reasonable precautions to safeguard the DK from loss or theft. Das sind mal ziemlich explizite.
Nö, das ist aber doch eigentlich relativ selbstverständlich, oder? Das heißt, wann immer du das Developer-Kit nicht verwendest, dann packst du es einfach zuerst in dieses Case, das mitgeliefert wird, anschließend in einen Safe, vergräbst es anschließend in einer Waldlichtung 10 Meter unter der Erde, beschwörst einen Dämon mit deinem Blut, der es bewacht. Also das die üblichen Sachen. Das ist
ja, wenn du es benutzt,
Jesus, du die Tür fuck, Apple hat doch wirklich den Schuss krass, nicht oder? Mehr gehört.
Wenn du es benutzt, musst du auch die Tür zumachen, damit niemand dich sehen kann, wie du es benutzt.
Ja, und du darfst es auch auf keinen Fall irgendwie auf der Terrasse benutzen, weil er muss ja ein Dach haben.
Ja, the richtig, fuck? Zum Beispiel. Also das fand ich, hat mich sehr entertained. Ich packe den Link mit in die Shownotes, da kann man noch so ein bisschen über nachlesen. Das ist schon krass, die haben echt maximale Angst. Na gut, das zeigt vielleicht auch, dass es in so einem very early developer stage ist, wie so ein Erlkönig beim Auto. Aber das, ich weiß nicht, ob das immer so ist, ob da, keine Ahnung, wenn die so ein iPhone 16 an den Developer schicken, ob da auch so ein langer Text bei ist.
Ach, die bleiben doch so oft irgendwo liegen.
Ja, das sage ich ja in der Bar, genau, richtig. Fand ich lustig, wollte ich dir nicht vorenthalten an dieser Stelle.
Haben wir nicht übrigens was vorzulesen?
Ja, wir haben einen Leserbrief. Gut, dass du mich daran erinnerst. Der steht ganz oben in meiner Liste. Ich habe ihn aber überscrollt, weil wir dann doch schneller, als ich dachte, zu diesem blöden Elon kamen.
Du hast direkt mit ihm angefangen.
Ja, weil ich so aufgeregt bin, weil ich so viel Attention gerade kriege und nach letzter Woche mal im positiven Sinne, aber zu Unrecht. Und das tut mir nachhinein. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Und zwar haben wir Post von Marc bekommen. Marc schreibt, hallo allerseits, großer Fan eures Podcasts. Bitte weiter so. Frage an euch, Physical Media, ja oder nein? Filme, Bücher, Musik oder auf Computerspiele bezogen oder Spiele bezogen? Was kauft ihr nur noch als Software? Liebe Grüße, Marc. Erstmal cool, dass du uns geschrieben hast.
Liebe Grüße zurück.
Genau, das finde ich immer sau spannend, auch mal Fragen von euch da draußen zu bekommen. Ihr könnt das ganz locker tun über unsere Website, mega easy, 2geeks1cup.wtf. Da ist auch unten so ein Formular, kennt das ja, so ein Kontaktding, müsst ihr nur ausfüllen, schwuppdiwupp, seid ihr in der nächsten Folge mit dabei.
Richtig, einfach nur angeben, Name, Adresse,
Sozialversicherungsnummer.
Sozialversicherungsnummer, ja. Die Kreditkarte und die letzten und den TCV-Code, also die üblichen Sachen.
Ja, ja, ganz easy, relativ easy. Um die Frage mal zu beantworten, willst du zuerst?
Nee, mach du zuerst, du redest so gern.
Also bei mir ist es so, also Software kaufe ich mir tatsächlich nur noch rein digital. Also Spiele, sei es für die Switch, sei es für die PlayStation. Auf dem Mac hat man ja, also Spiele habe ich auf dem Mac sehr wenige, weil wie ja jeder weiß, ist der Mac jetzt nicht so ein Spielegerät. Aber auch so Apps und Software für den Mac, klar, kaufe ich die digital. Also so eine Microsoft Office Box in so einem Pappkarton, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal gekauft vor 10 Jahren oder länger wahrscheinlich. Das heißt, Software 100% digital. Geht ja auch gar nicht. Der Mac hat ja außer einem USB-C-Anschluss gar keine Möglichkeit, Software zuzuführen. Die PlayStation, klar, die hätte noch was, aber ich ehrlicherweise auch dieses ständige Aufstehen und Disk wechseln oder in der Switch das Cartridge wechseln, da hast du halt eine große Micro-SD drin und lädst die Spiele alle runter. Also Software rein digital. Bei Büchern hingegen, ich glaube, wir haben uns schon mal drüber unterhalten und ich glaube, da ticken wir ähnlich. Bücher kaufe ich in dreierlei Versionen, manchmal sogar in viererlei. Und ich habe hier gerade für den Urlaub 2 Bücher rausgelegt. Das eine ist von John Sculley, Odyssey heißt das. Das ist der alte Pepsi-CEO, der dann von Steve Jobs zu Apple geholt wurde als Geschäftsführer und dann 10 Jahre Geschäftsführer war und unter anderem auch dafür verantwortlich war, dass Steve Jobs rausgewählt wurde vom Vorstand. Und The Macintosh Way von 1990 von Guy Kawasaki geschrieben. Haben wir, glaube ich, letzte Folge auch drüber gesprochen, kurz mal. Alter Produktmanager bei Macintosh. Das sind Bücher, die habe ich mir physisch gekauft. Dann habe ich sie aber auch gleichzeitig beim Kindle gesucht. Gut, die sind jetzt beide so alt, die gibt es beim Kindle nicht. Aber normalerweise mache ich das so, ich kaufe mir ein Buch als Paperback, kaufe es dann als Kindle, damit ich es auch digital in der Mini-Form immer dabei habe. Ich habe meinen alten Kindle letztens gefunden wieder, für den Urlaub rausgekramt. Den habe ich bestimmt ein Jahr nicht in der Hand gehabt und der hat immer noch 56% Akku. Sensationell. Wenn ich das Buch richtig gerne mag, kaufe ich es dann auch noch als Hardcover, weil das Taschenbuch ist sowas, was nehme ich im Rucksack mit. Das Hardcover stelle ich mir in mein Bücherregal und hebe es mir auf. Und wenn ich dann noch richtig krass begeistert bin von einem Buch, dann kaufe ich es mir noch bei Audible als Hörbuch. Das heißt, da, wo ich bei der Software Geld spare, haue ich es bei Büchern maximal raus. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
Was? Sorry, ich war kurz eingenickt.
Boah, ist das frech. Boah, ist das frech.
Nee, du brauchst mir nicht mit frech kommen. Du hast mir mal eine Frage gestellt und als ich sie dir beantwortet habe, hast du es in der Post einfach nur rausgeschnitten und vorgespult.
Ich hab's nicht.
Komm mir jetzt nicht mit frech.
Ich hab's einfach nur schneller gespult. Wenn man das langsam anhört hat, konnte man es auch richtig hören können. Das war die Geschichte über deine Vorfahren und so weiter. Aber jetzt geht's um Bücher.
Nein, das war die Frage, warum ich Russisch gelernt habe.
Okay, aber lass uns jetzt nicht alte Wunden aufreißen.
Nee. Das tut mir immer noch weh. Ja, wie sieht's bei mir aus? Gibt keinen wirklichen Regelfall bei mir. Musik, wenn ich sie kaufe, ist das Einzige, was ich eigentlich nur noch digital kaufe, weil ich einfach weder CD-Player noch sonst irgendwie was besitze, wo ich es von einem physischen Datenträger abspielen könnte.
Musik kaufe ich tatsächlich noch Schallplatten. Aber
ich habe keinen Plattenspieler, insofern.
Ja, ich bin so ein Hipster. Während Corona habe ich mir so einen Schallplattenspieler wieder gekauft. Und
das überrascht mich überhaupt nicht.
Aber gut, ja.
Dann, wenn es um Spiele geht, der Großteil wird einfach der Bequemlichkeit halber digital gekauft. Mhm. Es sei denn, es handelt sich um besondere Spiele, die entweder, wo mir die Serie sehr nahe steht, wo ich vielleicht schon früher irgendwie alle Teile gekauft habe, oder wenn es eine Collector's Edition ist mit irgendeinem Goodie, wo ich sage, das möchte ich wirklich haben.
World of Warcraft hast du doch wahrscheinlich als Boxen alle,
oder? Ich habe die Collector's Edition Boxen bis zu Mists of Pandaria Danach habe ich es dann nicht mehr gekauft, weil ich dann bei Cataclysm bei Warlords of Draenor, entschuldige, aufgehört habe zu spielen. Mit Cutter bin ich dann zurückgekommen, aber da ich dann schon die Draenor-Box nicht mehr hatte, habe ich mir Cutter auch nur noch digital geholt. Aber bis dorthin habe ich die alle. Ich habe sogar zum Beispiel die physikalische Box von Duke Nukem Forever. Das
physikalisch oder physisch? Was sagt man eigentlich?
Collector's Edition. ich wollte mir die Collector's Edition für God of War Ragnarok holen, aber die war zu schnell ausverkauft. Da hatte ich leider kein Glück. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich mir von Starfield die Collector's Edition hole, weil bei der ist eine Smartwatch dabei, wo ich mir kurz überlegt habe, wäre eigentlich ganz nett. Aber da ich halt eigentlich nie Uhren trage, auch nicht so wirklich. Aber also, wenn es wirklich Spiele sind, die ich sehr, sehr gern habe, die mir aus irgendeinem Grund sehr nahe stehen oder so, dann werden die Edition gekauft, die man anfassen kann. So,
ja,
die physisch oder physikalisch Frage weiterhin unbeantwortet zu lassen.
Ich bin ja nach wie vor auf so einem Retro-Trip. Ich glaube, das wird bei mir auch immer schlimmer. Also, was ich mir kaufen würde an Spielen, wären wirklich so alte Boxen, wenn ich sie mal in die Hände bekomme.
Hast du schon erwähnt, ja.
Ja, genau. Das würde ich mir wiederholen, aber ansonsten...
Filme ist es recht ähnlich. Also zum Beispiel, was ich mir auf jeden Fall in einer Disc Edition kaufen werde, ist, das kommt jetzt im Dezember, wird es released, Space Center Babylon 5, die komplette Serie digitally remastered auf Blu-ray. Da freue ich mich wie ein Schneekönig, weil es ursprünglich geheißen hat, dass diese Serie wahrscheinlich nie einen Remaster bekommen wird, weil da gab es irgendwie Probleme mit den Originaltapes, die sind, glaube ich, irgendwie verschwunden oder überspielt worden oder ich weiß es nicht mehr. Und da waren halt damals, also es ist eine meiner absoluten Lieblings-Sci-Fi-Serien und als die DVD-Version damals released wurde, war sie schon qualitativ so schlecht, dass du, wenn du dir die DVD-Version auf einem alten Röhrenfernseher in Standard Definition angesehen hast, hat's schon wehgetan. Und dann jetzt auf einem HD-Fernseher ist es einfach nicht mehr zu schauen. Die Nachricht, dass die Dinger jetzt als Remaster in 4K auf Blu-ray rauskommen, hat mich sehr happy gemacht und wird definitiv physisch in einer physischen Edition oder physikalischen Edition gekauft. Also Filme und Serien kommt es wieder drauf an, ähnlich wie bei Spielen wie nahe Simmeling. Bücher bevorzuge ich, das ist etwas tricky wieder. Kommt drauf an, welche Art von Buch es ist. Es gibt Bücher, die bevorzuge ich als Audiobook, wobei es da sehr drauf ankommt, wer der Leser ist. Wenn ein Audiobook zum Beispiel von Stephen Fry vorgelesen wird, dann kannst du dir sicher sein, ich habe die Audiobook-Version, weil ich einfach seine Stimme so unglaublich angenehm finde. Deutsche Bücher zum Beispiel, Rufus Beck ist ein unglaublich guter Audiobuchleser. Das beeinflusst meine Entscheidung da schon sehr stark. Aber trotz allem, ein Buch zu halten und in einem Buch zu blättern und, so dumm es klingt, ein Buch zu riechen, das ist eine ganz andere Erfahrung. Ich habe zwar auch ein Kindle und auch da kaufe ich mal bei Gelegenheit Bücher, aber wenn ich ein Buch wirklich lese, dann bevorzuge ich eigentlich die Version, in der ich blättern kann.
Hast du dich eben lustig gemacht, dass ich so ausschweifend geantwortet habe eigentlich? Und hast dann selber dreimal so lange geantwortet?
Nö, circa genauso lang. Ich habe mich gestoppt.
Lieben Dank, Marc, an dieser Stelle. Ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten.
Und ich hoffe, du bereust, dass du sie gestellt hast.
Die kurze Antwort auf deine Frage lautet jein. So.
Aber gleich sehr passend dazu, ein Artikel, den ich bei ingame.de gefunden habe, von Jonas Dirkes mit dem Titel Die Spieldisk stirbt gerade vor unser aller Augen.
Kannst du auch irgendwo mehr reintun, doch in den
Alan Wake 2 ist wohl das erste Spiel, von dem es gar keine physische Edition mehr geben wird. Wird gar keine produziert. Nicht mal in geringer Auflage, keine Special Edition.
Aber glaube ich, das gibt schon öfter solche Spiele, die.
Von AAA, also Indie Games ja.
Nee, ich glaube sogar DayZ. Ich würde fast wetten, DayZ gibt es nicht, gibt es nur digital. Also würde jetzt nicht meinen Sohn drauf verwetten, aber fast, also doch einen relativ hohen Betrag, ziemlich sicher.
Also auf jeden Fall, in dem Artikel hier geht es zum Beispiel um Alan Wake 2, wo auch einige Spieler sehr betrübt darob waren. Und der Developer THQ Nordic, Shoutout geht mal wieder raus, auch Grüße an Jan, dann angeboten hat, okay, dann übernehmen wir die Produktion eines physischen Mediums. Aber das Development Studio hat sich dann trotz allem dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, es lohnt einfach nicht, es rechnet sich nicht mehr, es kaufen zu wenige Leute haben noch, wie du sagst, die Möglichkeit, physische Medien abspielen zu können. Das hat halt aber einen großen Nachteil, den wir eh auch schon einmal angesprochen haben, nämlich das Archivieren von Videogames.
Ja.
In dem Moment, wo ein Spiel in keiner physischen Edition erscheint, kann es quasi nicht mehr archiviert werden.
Naja,
in dem
Moment, wo Internet die Plattform, halt, ne?
auf der das Spiel released wurde, zumacht, ist das Spiel für alle Ewigkeit weg. Naja, oder wenn das Spiel
Es gibt Oder ja Emulatoren, also du kannst ja im Internet Archive, gibt's ja es gibt so gut wie jedes NES- und Gameboy-Spiel ja zum
Browser-Spiel. Ja, aber die waren aber auch deutlich kleiner, aber ja. Zum Beispiel Spiele wie Marvel Heroes, es tut mir heute noch in der Seele weh, dass es dieses Spiel nicht mehr gibt.
Hast du doch so viel gespielt, ne?
2.500 Stunden habe ich in dieses Spiel investiert. Das ist ein Diablo-Klon, in dem du Marvel-Superhelden spielen konntest. Aber es gab halt über 60 verschiedene Helden, die sich alle anders gespielt haben. Es war so ein tolles Spiel. Und dann wurde das Spiel dicht gemacht, die Server wurden abgedreht und man kann dieses Spiel nicht mehr spielen. Es kann nicht
emuliert werden. Auch nicht auf Private-Servern?
Nein, es gibt dieses Spiel nicht mehr.
Bei Ultima Online zum Beispiel gibt es ja offiziell meines Wissens auch nicht mehr, aber es lebt auf so privaten Servern.
Doch, die Privatcharts sind, soweit ich weiß, aber sogar geduldet. Sogar offiziell supported.
Bei Ultima meinst du jetzt?
Ja.
Ah, okay, weil da gibt es das ja immer noch, sogar sehr populär. Und das dein Spiel aber nicht, ja?
Nein, und wie gesagt, aber es geht ja auch nicht nur um solche Dinge, sondern zum Beispiel auch um, in dem Artikel eben geschrieben wird, wenn sich der Zeitgeist wandelt und etwas, was früher in einem Spiel gezeigt wurde, angesprochen wurde, thematisiert wurde, plötzlich nicht mehr en vogue ist oder nicht mehr als korrekt angesehen wird, dann kann das Spiel ganz einfach mit einem Mausklick für alle User entfernt werden. Oder es wird einfach ein Patch forciert, der dieses Spiel plötzlich verändert. Und das bedeutet, dass bis zu einem gewissen Grad die Kunstgeschichte, denn Computerspiele sind auch Kunst. Mhm. Dieses Thema ist schon lange durch. Da braucht man nicht mehr drüber gesprochen werden. Das heißt, dass bis zu einem gewissen Grad Kunstgeschichte umgeschrieben wird. Und in zwei Generationen erinnert sich niemand mehr daran, wie die Originalversion eines Spiels war oder dass es das Spiel überhaupt gegeben hat, weil es eben nirgendwo mehr archiviert werden kann. Und das ist eine durchaus traurige Entwicklung. Also zum Beispiel, was war denn hier? Aktuell werden 97% aller PC-Titel digital erworben. 2013 waren das noch 37%. Das heißt, nur noch 3% aller Spiele, die für den PC gekauft werden, werden in irgendeiner Form auf einer physikalischen, wie auch immer, Edition erworben.
Ja, Gott sei Dank, ich meine, es gibt ja Leute, die die Dinge dann trotzdem irgendwie archivieren, aber du hast schon recht, das war früher auf jeden Fall leichter, wenn du ein altes Spiel gesucht hast, hat es, je nachdem, was du gebraucht hast, oder wie selten dieses Spiel war, hat es gereicht, wenn du über den Trödelmarkt gelaufen bist oder auf Sammlerbörsen. Das wird jetzt nicht mehr so funktionieren mit den Spielen, wenn sie rein digital sind. Dasselbe gilt aber auch für Filme, ne, Apple TV-Serien oder Netflix Originals. Das ist ja. Die nehmen ja einen immer größer werdenden Anteil ein in der ganzen Unterhaltungsbranche. Die gibt's ja nur digital. Ne? Also
wobei
ein
Netflix-Film
wird ja nie rausgebracht werden auf DVD,
Blu-ray, wobei sowas whatever. Kann theoretisch archiviert werden, indem von Archivaren der Stream quasi als Videodatei gespeichert und dann irgendwo abgelegt wird. Das ist zwar ein rechtlicher Graubereich, aber ich sage mal, in 20 Jahren, wenn es um wirklich nur noch um die Erhaltung und Archivierung geht, wird da kein Hahn mehr danach krähen und schreien. Das
machen sie ja mit Spielen auch, ne, tatsächlich. Aber eben nicht mit jedem Spiel und
es funktioniert halt leider.
Es geht einfach, klar, aber es ist ja auch irgendwie klar, wir werden überschüttet mit Medien, egal Spiele, Bücher, Filme, you name it. Podcasts, ne? Ich meine,
wer macht heute noch Podcasts?
Welche Idioten. Aber auch die werden ja, ich meine, unser Podcast, den ich habe zwar eine Copy von jeder Folge, die wir hochladen, natürlich, aber die habe ich ja logischerweise auch nur digital. Auch auf einer Festplatte ist sie ja nur digital. Ich habe die ja nicht als Hörkassette irgendwie oder so. Wenn die Festplatte abraucht,
das wäre aber ist retro, weg. Oder? Wir sollten irgendwie so anbieten über Patreon und wer da eine besonders hohe Stufe erreicht, der bekommt monatlich unsere Podcasts auf einer Audiokassette zugeschickt.
So Netflix, ne, angefangen hat mit einem CD, also mit einem DVD.
DVD-Verleihservice, ja.
Das stellen sie jetzt erst ein, wusstest du das?
Ja, habe ich gelesen, vor zwei, drei Monaten, ist noch nicht so lange her.
Ich dachte, das haben sie schon längst eingestellt, das lief noch bis vor kurzem. Krass fand ich das.
Attention listener. Artificial intelligence is coming next.
Ich muss mich mit zwei Themen einfach vordringeln. Vielleicht hast du ja auch AI-Themen und wenn nicht, dann machen wir deine danach, okay?
Klar doch, das hätte ich eine Wahl.
Ja, genau. Zum einen, was ganz schnell ist, Artifact ist eine App, die habe ich schon ein paar Mal beworben hier bei uns. Das ist eine News-App, die dir im Prinzip das ganze Netz spidert, also alle News-Seiten, alle gängigen, kannst auch selber Seiten hinzufügen und dann deine Lesegewohnheiten lernt und dir dann immer mehr News anbietet, die ungefähr mit deinem Geschmack matchen. Das interpretiert auch, wie lange du einen Artikel liest, ob du ihn sofort wieder wegklickst, ob das Clickbait ist, ob du ihn lange liest, ob du ihn sogar vielleicht verschickst und so weiter und so weiter. Und es funktioniert wirklich gut. Ich benutze die App konsequent über eine längere Zeit schon und die zeigt mir wirklich super spannende neue Sachen an. Ich nutze sie auch ganz oft, um unsere Sendung hier, unsere Folgen vorzubereiten. Und die hat jetzt ein Update bekommen. Du kannst jetzt Artikel auch vorlesen lassen von AI-Stimmen, darunter auch Gwyneth Paltrow oder Snoop Dogg. Und das finde ich ganz geil, wenn du so einen Tech-Artikel hast, den dir Snoop Dogg vorliest.
Jetzt frage ich mich nur, funktioniert das dann, wenn du dir einen deutschen Artikel von Snoop Dogg vorlesen lässt? Ja,
wahrscheinlich nicht.
Hast du noch nicht probiert? Das wäre eine der ersten Sachen, die ich probiere.
Nee, tatsächlich nicht. Das soll jetzt gar nicht irgendwie so, so bildungselitär klingen oder so, aber tatsächlich lese ich in erster Linie der Tech News, wie du vielleicht ja auch, und da lese ich aber keine deutschen Seiten. Weil jetzt mal die tollen Kollegen von Heise und Co. schreiben super Artikel, aber so viel kann ich gar nicht lesen wegen meiner Freizeit und tatsächlich die Quellen, die ich am meisten lese, sind Mashable, TechCrunch, Den of Geeks, also typische englischsprachige Seiten. Und ich habe das mit Snoop Dogg noch nicht ausprobiert, weil die Meldung kam relativ kurzfristig rein, deswegen konnte ich es noch nicht testen. Aber ich stelle mir es halt saulustig vor, wenn dann so,
ah, Nigga, so Elon Musk, he started his new business, he calls it X.
Weißt du, so stelle ich mir das mal nach
Fantasie vor. Möchte sich hiermit bei Snoop Dogg entschuldigen. das ist die persönliche Meinung und persönliche Interpretation von Dan. Snoop Dogg? Und war noch eine extrem schlechte Interpretation.
Snoop Dogg, ich kann den ja nicht nachmachen, aber Snoop Dogg eben. Ist ja der
Das Ober- hat jeder gerade gemerkt.
Das ist ja der Oberkiffer, der wie andere reiche Menschen einen Koch oder eine Köchin beschäftigen, hat eine Frau, die nur dafür da ist, die Joints rollt, genau.
Ja, ja. Aber er ist trotz allem ein massiver Gamer und Geek, hat sogar seinen eigenen Twitch-Stream.
Echt?
Ja.
Ach, das muss ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall fand ich das ganz cool. Das ist eine Sache, die ich nochmal ins Rennen schmeißen will. Den Link packe ich in die Shownotes. Artifact heißt die. Ich weiß nicht, ob es die für Android gibt, aber im Zweifel
ist es. So oft, wie du die jetzt schon bewirbst, möchte ich mal fragen, kriegst du da Tantiemen? Oder?
Nein, aber die entwickelt sich gut weiter. Ich finde, warum? Wir reden ja auch über Apple. Wir reden ja nicht nur einmal über Apple, als sie damals, keine Ahnung, den Macintosh auf den Markt gebracht haben. Wir reden ja über Apple immer, wenn die was Neues machen.
Hase, als die damals den Macintosh auf den Markt gebracht haben, gab es Podcasts noch nicht.
Ja, warum waren wir so spät? Anyway, eine andere Sache, die ich ganz cool fand, oder weird eigentlich, es gibt ein neues AI-Startup, so wie es Milliarden Startups gibt natürlich, die nennen sich thesimulation.co. Ja, thesimulation.co, Link packe ich in die Shownotes, und die sind total cheesy. Also die, im Prinzip sind die der Grund, warum die Actors Guild und die Writers Guild gerade in Hollywood streiken. Weil die im Prinzip, ihr Mission Statement ist, sie werden den Filmmarkt revolutionieren und werden alles über AI generieren. Und um das zu beweisen, haben sie eine Folge von South Park von null auf an quasi mit AI generiert. Die ist tatsächlich im Netz frei anschaubar. Link kommt auch in die Shownotes. 24, 25 Minuten. Ich spiele es mal an, okay? Komplett von null an, nur mit einer AI. Kein Mensch hat da dran irgendwie rumgefuhrwerkt.
Dude, have you heard about Cartman's favorite show, Westland Chronicles? Yeah, the one where everyone's a cowboy or something, right? I heard it got canceled ages ago. Guys, guess what? Westland Chronicles is back for another season. It's a freaking miracle. Really? I thought that show was done for good.
Ich stopp mal an der Stelle. Also, man muss, es bedient sich aus all den zig hunderten South Park Folgen, die es schon gibt, und generiert aus den, es gibt ja jedes Wort, wurde ja schon mal gesprochen von den Charakteren, ne, oder von Kenny gemurmelt. Und aus diesem Datenbestand kann es natürlich, klar, sich neue Sachen zusammenstitchen. Und hat, glaube ich, ich glaube sogar der Inhalt wurde KI generiert. Die Grafiken, die ich sehe, also ich habe jetzt nicht gesehen, das Video, wie gesagt, in den Shownotes, das sieht aus wie eine ganz normale South Park-Folge. Ich bin jetzt kein Hardcore-Gucker, du vielleicht schon eher, aber auch das Intro klang doch wie jede andere South Park-Folge, oder?
Es klang sehr, sehr ähnlich. Also oder die, sehr ich, ähnlich, ich, ja. Ich hätte gerade mal beim Erzähler kommt mir vor, dass er etwas anders klingt. Die Charaktere selbst haben sehr echt geklungen. Aber so, ich sage jetzt mal, also einerseits erschreckend, beziehungsweise vor allem natürlich für Writer und Actors natürlich
katastrophal. In dem Fall Voice Actors, ja.
Aber ganz so neu kommt mir das jetzt nicht vor, weil es gibt schon seit einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, AI-generierte zum Beispiel SpongeBob-Folgen, die teilweise durchs Netz gegeistert sind, oder auch KI-generierte Family Guy-Folgen und ähnliches, die dann auf Twitch-Streams gelaufen sind. Ja,
jetzt kommst du hier an. Warum hast du das Thema denn nicht in den Podcast gebracht?
Weil die in den meisten Fällen sehr schnell, sehr, zum einen mit Takedown-Notices und ähnlichem wieder offline genommen wurden.
Ah, okay.
Und ich sowas nicht unbedingt bewerben möchte, wenn es nicht halt
legit und so
sind. Vor allem, die Dinger sind dann auch sehr häufig, sehr schnell in Thematiken abgewandert, die dann auch die Twitch Terms of Service gegen die Twitch Terms of Service verstoßen haben, sind dann rassistisch geworden.
Ja, okay, das ist jetzt ein eigener
Fall.
Und
transphob und bla.
Aber das trifft ja nicht auf alle zu. Aber es ist ja so gesehen zunächst mal kein Copyright Infringement, außer dass in dem Fall schon, weil die Videos ja über, also die Figuren ja übernommen wurden. Das heißt, Kenny sieht aus wie Kenny und wie die alle heißen. Aber so grundsätzlich, wenn es
wäre
ja nur...
Wäre es Original Content, dann wäre es in keiner Form Infringement. Aber ich verstehe natürlich total, dass die Actors Guild und Screenwriters Guild da massive Bedenken hat. Ein weiterer Grund ist aber, glaube ich, auch, warum gerade die Actors Guild momentan am Streiken ist, weil sehr viele Schauspieler in Verträge gezwungen werden sollen, oder wo die Studios versuchen, die Schauspieler in Verträge zu zwingen, die beinhalten, dass ihre Likeness und ihre Stimmen von KIs bis in alle Ewigkeit gespeichert und dann weiterverwendet werden können.
Das heißt, einmal im Film dann, mit und danach und dann, nie wieder, weil
genau.
Dann wunderst du dich schon, warum deinem Drehbuch im Prinzip so lauter Worte sind, die du einmal sagen sollst. Der, die, das, Hund, Katze, Baum. Also, damit sie im Prinzip eine Datenbank aus deiner Stimme aufbauen. Also, damit du dann für alle Ewigkeiten raus bist aus der Branche. Weil sie haben ja alles, was sie brauchen. Die scannen dich einmal und danach bauen sie dich in Filme ein. Ohne dein Zutun.
Es würde mich ja zum Beispiel nicht wundern, wenn die utopische Zukunft, die sich Disney und ähnliche Studios ausmalen, wäre, ich kann mir bei meinem nächsten Spider-Man-Film einfach aussuchen, ob jetzt Tobey Maguire oder Tom Holland oder Andrew Garfield Spider-Man spielen, indem ich, so wie ich sonst die Audiospur zwischen Deutsch und Englisch wechsle, kann ich hier jetzt dann auswählen, Hauptaktor ist Schauspieler A, B, C oder D. Und so wie sich die Technologie halt heutzutage weiterentwickelt, so weit sind wir davon nicht mehr entfernt. Nee.
Da sind wir nicht weit von entfernt.
Ich meine, ich erinnere nur zum Beispiel an den de-ageden Indie aus Indiana Jones 5.
Ja, klar. Irgendwann sitzt du mit deiner Vision Pro auf dem Sofa und kannst dann auch so Mashups generieren über AI. Und zwar auf Zuruf. Weißt du, sagst dann so, hey Siri, nimm mir Humphrey Bogart aus Casablanca und Tobey Maguire aus Spider-Man und pack die beide in ein Auto, so wie... wie heißen die zwei Frauen, die mit dem Auto abgehauen?
Thelma und Louise.
Genau, und mach daraus aber so ein Heist-Movie, so wie Heat. Weißt du so? Und baut dir die AI das nach deinen Wünschen zusammen und du hast dann so ein komisches Konglomerat aus dem, was ich gerade gesagt habe.
Ich meine, das ist zwar einerseits experimentell sicher ganz, also rein vom technischen Standpunkt. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich fände es nicht interessant. Mhm. Aber es rein vom ethischen Standpunkt geht das meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht. Einfach schon, weil da hängen ja Leben dran. Schauspieler machen ihre Ausbildung, Schauspieler leben davon. Das geht einfach überhaupt. Also für mich tatsächlich eine Dystopie und keine Utopie.
Ja. Hast du noch ein AI-Thema?
Ich habe vor kurzem gelesen, dass ChatGPT wohl immer dümmer wird. Niemand so wirklich dümmer, tatsächlich, ja. Und niemand so wirklich nachvollziehen kann, warum. Also, dass zum Beispiel, wenn man ein ChatGPT vor einem halben oder dreiviertel Jahr benutzt hat, um sich Code auszugeben, war der deutlich besser und konnte deutlich häufiger verwendet werden als heute, wo man ja eigentlich eher genau das Gegenteil erwarten würde, nämlich dass ChatGPT immer mehr dazulernt. Aber irgendwie kann aktuell niemand so wirklich sagen, warum das der Fall ist und auch Antworten, die auf diverse Fragen gegeben werden, scheinen immer häufiger sich als falsch oder zumindest fehlerbehaftet herauszustellen.
Das kann ja nur sein, also ChatGPT lernt ja auch permanent durch Feedback. Du kannst ja, wenn du einen Prompt hast, den dauernd bewerten. Als hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, mit dem Daumen, hast du vielleicht schon mal gesehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das vielleicht durch manipulativ eingesetzte Falschbewertung in eine falsche Richtung gedrängt wurde. Wenn du permanent eine richtige Antwort als falsch bewertest, dann wird ChatGPT ja irgendwann, wenn das nicht kontrolliert wird durch einen Menschen, durch das Feedback lernen, will ja alles richtig machen und wird dann anfangen, Schwachsinn zu erzählen. Und wenn der positiv bewertet wird, man könnte im Prinzip ChatGPT auf die Art manipulieren über eine Bot-Attacke. Weißt du?
Irgendwelche, das heißt, quasi Bot verwenden, um
ChatGPT dumm zu machen. Das könnte, ich bin mir ziemlich sicher, da steckt Bart mit Google hinter. Das ist ein War of the AIs.
wobei jetzt also OpenAI durchaus auch sagt, dass sie die Studie beziehungsweise die Validität der Studie anzweifeln. Gut, würde ich jetzt natürlich auch sagen, wenn es um mein eigenes Produkt geht. Also wie viel dann da wirklich dahinter steckt, lassen wir uns mal überraschen beziehungsweise beobachten wir einfach mal weiter. Aber ja, weil du Bart gerade ansprichst. Das kommt ja jetzt auch endlich nach Europa. Jetzt im aktuellen Juli-Update hat Google im Google-Blog eben erwähnt, dass Bart jetzt in einer Vielzahl an Sprachen verfügbar sein wird, neue Features dazu erhalten wird. Ich werde da den Link dazu auch mal schicken vom aktuellen Google-Produkt-Blog. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ist aber
ist es jetzt schon raus in Europa oder kommt es erst noch?
sollte jetzt im Juli rauskommen, nachdem wir heute den 29. haben, gehe ich mal davon aus. Also ich werde jetzt Anfang August dann mal reinschauen. Mal sehen, ob es dann auch schon für die Public erhältlich ist.
Oder Bart stelle ich mir, also Bart soll ja richtig gut sein. Wenn ich richtig informiert bin, ist Bart ja auch am Live-Internet, also up-to-date, wenn man so will.
Wobei ich ja nicht sicher bin, ob ich zum Beispiel eher Bart vertrauen würde. Ich würde ja eher Lisa vertrauen.
Wer ist denn jetzt nochmal Lisa? Oh ja, jetzt habe ich es auch verstanden.
There we go.
Okay. So viel zum Thema physische Dinge. Das ist eine Original-Holzspieluhr auf meinem Tisch mit Star Wars Melodie. Hat mir meine Frau mal geschenkt. Ja. Ich hätte noch ein ganz kleines, süßes, geschichtliches Themachen. Und im Hinblick auf die Zeit würde ich an dieser Stelle einen Teaser machen, weil ich wollte mit dir so gerne über Napoleon Dynamite fachsimpeln und schwelgen. Da gibt es nämlich ganz viele tolle Sachen, die man über den Film so noch nicht wusste, also ich zumindest nicht, so nach dem Motto 10 Dinge, die sie nicht wussten über.
Das hast du Buzzfeed-Listen gelesen?
Ja, so ungefähr. Es ist wirklich wie so eine Buzzfeed-Liste. Das würde ich jetzt aber als Teasing auf nächste Woche schieben. Wenn ich im Urlaub bin unter Palmen und wir das hier aufnehmen, da würde ich mich freuen, wenn wir darüber ein bisschen quatschen. Stattdessen hätte ich einen kleinen Science-Geschichtsexkurs, denn der ist mir über diese tolle Artifact-App, an der ich nicht umsatzbeteiligt bin, empfohlen worden. Und war ein total toller Artikel. Soll ich dir mal ein bisschen was zu erzählen?
Ich wollte eigentlich auch noch zwei Gaming-Themen ansprechen.
Pass auf, ich hau das ganz kurz weg. Okay, das ist nicht lang, ist doch nicht lang. 1971 hatten die in den USA, ich weiß gar nicht mehr wo, es spielt jetzt aber auch keine Rolle, das Thermal Lab, das hat hier einen Teilchenbeschleuniger. Und das war so ein Klorohrbreites, langes Rohr, ne, über, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 2,5 Kilometer oder so. Und die haben sich immer gewundert, warum sie nicht die Geschwindigkeit erreichen, von der sie sich errechnet hatten, dass sie erreichen würden. Dann haben sie festgestellt, okay, die Firma, die das Rohr hergestellt hat, dieses Teilchenbeschleunigers, hat nicht ganz sauber gefräst. Und in diesem Rohr waren so Metallsplitter immer noch, weißt du, so vom Ausfräsen. Und die haben eben die Beschleunigung blockiert. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wie kriegen wir dieses Rohr gereinigt? Und dann haben sie tatsächlich ein Frettchen in den Teilchenbeschleuniger gesteckt. Und als ich das in den Artikel gelesen habe.
Ich finde das großartig.
Ja, ich habe aber den Artikel erst so gelesen, dachte, boah, diese Tierquäler, die haben ein Frettchen.
Ach so, das ist einfach nur durchgelaufen und hat es quasi geputzt.
Die haben, die hatten so einen Besen gebaut, aber die mussten natürlich irgendwas haben, was den Besen zieht. Weißt du, was ich meine? Und dann haben sie den Frettchen, also das Frettchen ist dabei nicht gestorben, sondern sie haben es einfach reingesetzt, dem Frettchen wahrscheinlich irgendeine Schnur umgebunden und hinter sich her hat das Frettchen wie so ein Schornsteinfeger so ein Putzding gezogen, so eine Schrubberkugel oder wie man das nennt. Und somit haben sie dann dieses Rohr gereinigt. Aber die Schlagzeile lautete, das Frettchen im Teilchenbeschleuniger. Und ich habe das erstmal aus so einer Tierschutzdenke herausgelesen und war maximal aufgebracht, dass die ein armes Frettchen durch so einen Teilchenbeschleuniger geschossen haben. War aber Gott sei Dank eigentlich nur eine niedliche Idee. Das Ganze fand 1971 statt, Link kommt in die Shownotes. Fand ich süß.
Das erinnert mich auch an diese Story vom CERN-Teilchenbeschleuniger, wo sie teilweise Experimente schiefgegangen sind. Das Ding ist ja riesengroß. Mhm. Ne? Das ist ja ein Durchmesser von, ich glaube, 20 Kilometer. Ja. Und da ist ja dann teilweise es passiert, dass die Experimente schiefgegangen sind, weil in irgendeiner Entfernung ein Zug vorbeigefahren ist und die Vibrationen, die der Zug verursacht hat, haben dazu geführt, dass die beiden Teilchenstrahlen, die in gegengleicher Richtung aufeinander zugeschickt wurden, sich dann nicht getroffen haben aufgrund der Vibrationen.
Das erinnert mich an eine Geschichte, die wir heute in den Nachrichten hatten. Und zwar bei einem Taylor Swift-Konzert haben gleichzeitig in die Luft springende Fans einen Seismographen, der irgendwo etwas weiter weg war, bei einem Erdbeben-Messinstitut zum Ausschlag gebracht auf 2,3 Richterskala.
Das ist ja krass. Das ist
ein mittelgroßes Erdbeben.
Wobei, nein, Richterskala glaube ich nicht, weil die Richterskala wird nicht mehr verwendet, schon seit 15 Jahren oder so. Die heißt jetzt, es ist jetzt eine andere Skala, die verwendet wird, die Richterskala.
Okay, aber man sagt, Türkei, das schwere Erdbeben hatte irgendwas mit 8,x, dann ist 2,x schon, dass man es eigentlich gespürt hat, auch
ja,
ohne,
das auf jeden Fall.
Also, ohne Seismographen. Ja. Fand ich auch lustig. Okay, deine Gaming-Themen, hau rein, ich bin gespannt.
Also zum einen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es diese Woche gab es ein bisschen einen Aufschrei bezüglich Ubisoft.
Nee.
Hast du das mitbekommen?
Nee, hab ich nicht. Und zwar dein alter Arbeitgeber, oder muss man dazu sagen?
Ja, vor vielen Jahren.
Ja.
Und zwar hat Ubisoft wohl in den Terms of Service irgendwo drinstehen, dass sie und auch eine Mails an User rausgeschickt, dass sie Accounts, die zu lange inaktiv sind, löschen werden. Woraufhin ein User dann den Support angeschrieben hat und gemeint hat, ja, aber was ist mit den Spielen, die ich gekauft habe, wenn mein Account dann, ne, dann, wenn der gelöscht wird, dann sind ja Spiele weg. Und das dürfte aber der Supportler, das dürfte wahrscheinlich aufgrund von Sprachbarriere und so weiter und bisschen falsch verstanden worden sein. Die Antwort, die er gegeben hat, hat sich dann sehr unklar gelesen, woraufhin halt sehr viele in der Gamer-Szene gleich mal total in Panik waren, von wegen, oh, wer nicht regelmäßig bei Ubisoft einloggt, der kann seine Accounts verlieren. Ubisoft dann klargestellt, nein, nur Accounts, bei denen quasi nur Gratis-Spiele abgegriffen wurden, wo also kein Geld ausgegeben wurde und wo 3 Jahre lang nicht eingeloggt wurde, die bekommen dann ein E-Mail und noch ein E-Mail und noch ein, also insgesamt glaube ich 6 Monate im Vorhinein wirst du noch darauf hingewiesen. Das heißt, niemand wird Geld verlieren, aber in dem Moment, wo du mal Geld ausgegeben hast für irgendein Spiel oder so, wird dein Account nicht gelöscht. Wie zum Beispiel in World of Warcraft, wo ja in den Terms of Service drin steht, wenn du deinen Charakter über, ich glaube, waren es 3, 4, 5 Jahre nicht spielst, dann behalten sie sich das Recht vor, den Charakter zu löschen, um quasi hier Speicherplatz, bla blub. De facto, selbst wenn du 10 Jahre nicht gespielt hast,
was für ein Speicherplatz?
Das sind 0 und 1. Das ist ein Datenbank. Naja, trotz allem ist es ein Speicherplatz, aber es ist ein Datenbank. Ja. Und vor allem in dem Moment, wo sie anfangen, alte Charaktere zu löschen, stellen sie sicher, dass
keiner User mehr zurückkommt.
Nicht mehr zurückkommen. Und das werden sie de facto nicht machen. Aber es steht zumindest in den Terms of Service drin, dass sie es könnten. Mhm. Und das andere große Gaming-Thema, das wirst du aber mit ziemlicher Sicherheit mitbekommen haben, dass die FTC jetzt die Klage gegen den Microsoft und Activision Blizzard Deal zurückgezogen hat und dass nach den letzten Concessions wohl auch Großbritannien keine weiteren Einsprüche mehr hat. Die Frist wurde ja jetzt auf Ende Oktober, wenn ich nicht irre, verlängert. Und es sieht jetzt wohl tatsächlich so aus, dass der Deal dann wirklich durchgehen wird. Mhm. Schauen wir mal, was da noch kommt
der
und
Deal
was das
sagte unter anderem,
ist.
Dass zum Beispiel Modern Warfare, also Call of Duty auf der
es PlayStation. Es ging hauptsächlich um Call of Duty.
Dass der Titel auf der PlayStation, also die Reihe auf der PlayStation bleiben darf, weil sonst der Logik nach wäre das ein reiner Xbox-Titel geworden. Und so ist es, ich glaube, die nächsten 10 Jahre gesichert, dass Call of Duty auch auf der PlayStation erscheint.
Wobei ich hier jetzt sagen muss, ich finde, das ist teilweise schon ziemlich dreist, gerade von Sony, die ja dafür bekannt sind, dass sie plattformexklusive Titel haben.
Microsoft ja gar nicht, inzwischen mehr zumindest. Ja.
Also alles, was auf Microsoft erscheint, erscheint zumindest auch für den PC. Es
Wie
gibt wohl Sachen,
mal?
Die sie nicht...
Microsoft hat das so exklusiv, so ein Shooter, so ein Space-Shooter.
Halo.
Halo war es, genau. Das glaube ich, das letzte exklusive Ding war. Das ist, mich,
ist auch auf PC released inzwischen.
Ja gut, PC schon, aber nie auf der PlayStation zum Beispiel.
Also richtig, aber Starfield zum Beispiel kommt auch nicht auf die PlayStation. Mhm. Aber sie haben zumindest, es wird zumindest auf PC und auf der Konsole angeboten, während Sony halt sehr viele Dinge
Klar,
hat,
exclusive,
die entweder nur exklusiv auf der PlayStation oder, was ich sogar noch weit schlimmer finde, in plattformübergreifenden Titeln exklusiv Inhalte. Zum Beispiel Hogwarts Legacy gab es eine Questreihe, die gibt's nur auf der PlayStation. Und auch, du kannst die PC-Version haben und auch in einem Jahr, in 3, in 5 Jahren, diese eine Questreihe wirst du nie auf dem PC spielen können. Und trotz allem, da kannst du irgendwie deinen eigenen Laden aufmachen in Hogsmeade und diese eine Tür hinter der dieser Laden wäre, wird immer als unerledigt markiert sein. Und die siehst du auch im Spiel. Und es wird dein Leben lang daran erinnert, hier ist was, was du nicht spielen kannst. Mhm. Oder bei dem inzwischen leider sehr infamous Marvel Avengers Game, dieses Live-Service-Game. Mhm. Spider-Man, der Hero Spider-Man, eines der großen Zugpferde im Marvel-Stall, ist exklusiv nur auf der PlayStation erschienen. Und das bedeutet ja, wenn ich Inhalt habe, der nur auf einer Konsole erscheint, dann werden alle anderen Versionen dieses Spiels devaluiert. Sie kosten gleich viel, aber du bekommst weniger Inhalt. Mhm. Und das finde ich, gerade eine Firma, die solche Praktiken anwendet, finde ich dann sehr dreist, wenn sie Microsoft sagt, aber wenn ihr Activision kauft, dann können wir aber kein Call of Duty mehr anbieten. Ist aber voll nicht lieb, dann verlieren wir ja Zahlen, das geht ja nicht. Das finde ich sehr dreist.
Stimmt.
Aber wie gesagt, warten wir mal ab, was das jetzt für die Gaming-Branche für Auswirkungen hat. Warten wir mal ab, was das für den Xbox Game Pass für Auswirkungen hat. Der ist ja schon teurer geworden, beziehungsweise wurde angekündigt, dass er teurer wird. Mhm. Bin sehr gespannt, wie das jetzt nach dieser Activision Blizzard, dieses Activision Blizzard-Kaufs sich dann weiterentwickeln wird. Worauf ich aber sehr hoffe, ist, dass wenn Microsoft Activision Blizzard übernimmt, dass dann Bobby Kotick endlich rausgeschmissen wird. Fuck Bobby Kotick.
In diesem Sinne.
Picks of the Week.
Du oder ich? Du oder ich? Du.
Ach, fang an.
Na, ich musste eben schon anfangen bei dem AI-Ding.
Dann fange ich jetzt an. Okay. Mein Pick of the Week ist eine Webseite, mynoise.net. Kommt dann auch in die Game Notes zu finden auf 2geeks1cup.wtf. MyNoise ist eine sehr praktische Webseite. Zum einen, wenn man einfach nur Hintergrundgeräusche möchte, um sich im Büro konzentrieren zu können oder ein bisschen die Familie akustisch ausblenden
Mega.
Möchte,
sie ist
kann aber auch verwendet werden, zum Beispiel, wenn man jetzt so Sachen wie Dungeons and Dragons oder Roleplaying oder ähnliches macht, um Hintergeräusche. Hier mal ein Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel den Primeval Forest ausgewählt. Mhm. Ich spiele das mal kurz ein. Einfach nur mit so ein bisschen Vögelgezwitscher oder ähnliches. Oder alternativ gäbe es zum Beispiel auch hier gregorianische Chöre, die dann so hier klängen. Einfach nur Hintergrunduntermalung, wenn man sich im Großraumbüro konzentrieren
möchte. Café-Restaurant, Achtung. Das ist für die Leute, die immer im Starbucks sitzen und das nächste große Drehbuch schreiben, weißt du? Das können die jetzt auch zu Hause machen.
Aber find ich halt wirklich sehr angenehm. Es gibt auch Ambience, die dir zum Beispiel beim Einschlafen hilft. Einfach hier Regen oder...
Ja,
oder
nee, das ist echt eine tolle Seite. Ich liebe sowas. Eine Stadt im Senegal oder Marimbas oder ein RPG-Dungeon.
Und da gibt es dann auch noch eine zweite Webseite, die in ein ähnliches...
ich habe schon gebucht.
Es gibt eine zweite Webseite, die in ein ähnliches Horn bläst. Pearly.
Ah ja.
Die Internetkatze, bei der du die verschiedenen Arten des Schnurrens verändern kannst.
Auf Klingt wie Archimedes. Ja.
Der immer noch Ozymandias heißt.
Da kann ich noch einen hinterher schießen. Ist zwar nicht mein Pick of the Week, aber der
passt
heißt
zum Thema.
ATC, Lo-Fi ATC, habe ich dir das schon mal erzählt? Packe ich auch in die Shownotes. Das nimmt im Prinzip die Original Power-Signale von Flughäfen in den USA oder weltweit und mischt so Lo-Fi-Beats drunter. Also jetzt hier zum Beispiel, was jetzt kommt, ist der Fort Lauderdale Hollywood International Airport mit Lo-Fi-Beats. Die Echtzeit-Funksprüche. Je nachdem, wie viel Traffic da gerade ist, hat öfter oder mal weniger. Man kann auch die Musik einzeln pegeln, dass die ein bisschen leiser ist. Mache ich jetzt gerade mal und mache das ATC ein bisschen herausragender. Gucken, ob noch was kommt. Komm, einen Funkspruch noch.
Vorführeffekt.
Ja, aber ich finde das extrem gut zum Einschlafen oder zum überhaupt zum Ruhen. Das hat so was Beruhigendes. Das ist zum einen dieses Lo-Fi, das funktioniert ja eh, aber auch diese Funksprüche. Ich meine, ich könnte nie Pilot werden. Ich verstehe kein bisschen von dem, was die sich dazu funken. Das ist so ähnlich wie früher beim Taxi. Kennst du das noch, als es noch Taxis gab mit Funk? Lindnerstraße. Und dann hat irgendjemand geantwortet, 3414. Und dann alle wussten Bescheid.
Das ist so wie die Durchsagen am Bahnhof, wo du prinzipiell nur verstehst, dass es um deinen Zug
aber
geht,
erst,
aber nicht
vorbei,
was. Sehr geehrte Fahrgäste, Regionalzug nach Gleis 2.
Oder man schnappt noch, in Gleis 2 verstehst du meist nicht, du hörst dann nur so Gleiswechsel, aber das Gleis selber hast du nicht verstanden. Hm. Ja, das kenne ich auch gut. Also, schöner Pick of the Week, ich ergänze es um meins und diese Purr-Geschichte hast du mir schon geschickt, ne?
Yes, sir.
Ich habe zwei schnelle Picks noch. Das eine passt zu der Frage von Marc eingangs unserer Folge. Ist nämlich ein Buch. Gibt's aber auch als, Audible habe ich nicht gecheckt tatsächlich, aber es gibt's auch als Kindle Edition. Das weiß ich, habe ich nämlich auch. Das ist von Ken Williams. Und Ken Williams, Achtung, lustiger Gag, Ken Williams ist der Sierra-Gründer, Sierra Games. Police Quest und Co., also den Namen kennt man zumindest aus der Adventure-Szene aus den 80ern und 90ern. King's Quest, Roberta Williams, seine Frau, Police Quest, Larry.
Ich dachte Barbie Williams.
Space Quest, das sind alles so Sachen.
Ken und Barbie.
Die hat Sierra rausgebracht. Und er hat ein Buch.
Tu wenigstens so, als wäre es lustig.
Ich habe das überhört, tut mir leid. Und er hat ein Buch geschrieben während der Pandemie vor 2 Jahren ungefähr. Not all fairy tales have happy endings. Und da geht's quasi um den Rise and Downfall von Sierra Online, also seiner Firma. Oh. Und das ist echt super cool geschrieben. Ich habe das total gerne gelesen. Er wirkt ein bisschen arrogant hier und da und ist, glaube ich, auch von sich sehr eingenommen. Aber das sei ihm jetzt mal gegönnt. Das ist ein super schönes Buch. Habe ich jetzt schon, glaube ich, 2-mal gelesen. Und ich glaube, ich werde es auf dem Kindle im Urlaub, wenn ich mal die Gelegenheit habe, hin und wieder nochmal reinlesen. Ist schön geschrieben, wie das Ding an die Börse gegangen ist, was sie für Probleme hatten mit der grafischen Umsetzung von Space Quest und so weiter und so weiter. Also für Leute, die damals neben Lucasfilm Games auch viel Sierra-Spiele gespielt haben, so wie ich, ist das echt ein schönes Buch. Das ist meine Empfehlung. Und ich habe noch eine App. Da tut es mir leid, Tom, die gibt's leider nicht für Android, aber vielleicht brauchst du sowas auch gar nicht. Die heißt Focos, also Focos, Focos App. Die Adresse kommt in die Shownotes, die ist focos.me und die ist nichts anderes, als dass sie jedem Foto, das du gemacht hast, eine Tiefenunschärfe gibt, wenn du das möchtest. Und dann mit dem Slider kannst du dann einstellen, welche Blende. Das heißt, weißt du, beim iPhone zumindest ist es so, wenn ich eine Tiefenunschärfe will, muss ich diesen Porträtmodus anwählen. Der ist langsamer, dann braucht das Objekt einen vorgegebenen Abstand zur Optik, damit diese Tiefenunschärfe funktioniert. Geschissen, habe ich seitdem nicht einmal mehr benutzt. Die App selber hier benutze ich schon über ein Jahr und ich kann jeden Schnappschuss, den ich einfach so mache, aufwerten. Muss die mir nicht so eine krasse Tiefenunschärfe geben, dass es künstlich aussieht, sondern nur so ein ganz bisschen. Weißt du, das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Und dann wertet das aber jedes Foto direkt auf. Sieht dann echt aus, ganz schnell, wie mit einer Spiegelreflex gemacht. Funktioniert absolut einwandfrei, sieht nicht künstlich aus, kann ich sehr empfehlen. Tolle App und ist kostenlos. Also es gibt sie auch, kannst auch Geld zahlen, dann kriegst du noch andere Funktionen, aber sie funktioniert einwandfrei in der Free-Version. Das ist mein Pick of the Week.
Klingt cool. Bevor wir übrigens zum Ende kommen und zum nutzlosen Wissen und zum Dad-Joke, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das diese Woche komplett irgendwie in den Medien untergegangen ist, aber das wir unbedingt noch ansprechen müssen. Sorry, aber das geht nicht.
Ja, hau rein, was denn?
Das UFO-Hearing vor dem Kongress.
Ach, ja,
ich meine, was mich am meisten überrascht, ist ja 4 hochrangige Air Force. Vier hochrangige Offiziere, Generäle, was auch immer, der Air Force, auch, ja. Sagen allesamt vorm Kongress aus und sagen vor sowohl Demokraten als auch Republikanern aus und sowohl Republikaner als auch Demokraten sind sich einig, und das passiert selten in den USA, dass das hier Dinge sind, die die Öffentlichkeit wissen muss, dass das Dinge sind, die das Militär nicht geheim halten darf. Und da geht es halt wirklich um, wo wirklich unter Eid ausgesagt wird, Flugobjekte, die sich so verhalten, wie es nach unserem Wissensstand technisch nicht möglich ist, ohne sichtbaren Antrieb und was weiß ich was alles. Mhm. Und das geht aber irgendwie komplett in den Medien unter. Ich frage mich jetzt, warum?
Also nicht in allen Medien tatsächlich.
Naja,
also wir hatten das bei Pro7Sat1, hatten wir sogar ein sehr schönes Stück dazu, muss ich an dieser Stelle mal ganz uneigen, wie heißt das, so ein bisschen werblich sagen. Also es wird schon berichtet, CNN hat es auch berichtet, aber was ich noch krasser finde, es geht nicht nur um die UFOs, sondern der eine Whistleblower, das ist ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter, Grushner oder so heißt der, der sagt, er hätte mindestens 30 weitere Zeugen, die er benennen kann, die belegen könnten, dass die USA im Besitz von außerirdischer Biomaterie sind. Also Biomaterie, was das Wort, das er benutzt hat? Was er damit meint, ist Körper, also ne, Körperteile, Körperreste.
Das weiß nicht, ob er jetzt das, es kann auch nur sein, dass es Bakterien oder sonst was sind. Ja, also wir wollen
also alles, was von einem Organismus aber stammt. Organisch auf jeden Fall. Ja, genau, richtig. Biomasse, Biomaterie, Biomasse, das war das Wort.
Aber genau. Was mich halt, wie gesagt, wundert, okay, ja, es wurde schon drüber berichtet, aber hier ist der Deal. Erstens, wir reden vom Sommerloch und also wo es eh jetzt nicht so viel zu, also oder lass mich anders sagen, der in Berlin entlaufene Löwe hat für, der kein Löwe war, hat für mehr Aufsehen gesorgt als die Tatsache, das US-Militär gibt zu, yes, aliens are real.
Naja, so ganz war es ja nicht. Jetzt und diese Anhörung und dieser ganze Vorfall, der läuft ja schon seit 2 Jahren. Also es richtig, ist nicht so, dass jetzt, das gestern um die Ecke kam und sagen, übrigens, Aliens.
Nee, aber jetzt doch. War halt jetzt war halt eben dieses große Interview. Ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwie großartig einen auf Verschwörungstheoretiker oder Aliens are real, bla blub. Was mich halt einfach nur wundert, ist, dass das Thema in der Allgemeinheit irgendwie nicht für mehr Aufsehen sorgt. Und ich frage mich, warum. Ich habe mit ein paar Freunden drüber geredet. Liegt es daran, dass wir einfach schon so oft UFO-Hoaxes gehört haben, dass wir einfach der Meinung sind,
ich glaube, es taucht keiner so tief in das Thema ein, dass einem klar wird, dass es hier mehr geht als um grüne Männchen und die 100. UFO-Sichtung in New Mexico, die vermeintliche. Das ist das Ding. Keiner taucht da so sehr ein und die es tun, werden abgetan als Spinner. Aber auf der anderen Seite, jeder, der denkt, dass es keine Außerirdischen gibt, das ist eine ganz komische Situation mit Außerirdischen. Ich selber würde jetzt sagen, auf der einen Seite glaube ich nicht an grüne Männchen, auf der anderen Seite bin ich mir durchaus bewusst, dass es rein mathematisch unmöglich ist, dass es kein Leben außerhalb der Erde gibt. Bei diesem Wimmelbuch an Galaxien und Universen, in denen wir so herumdümpeln, ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir die einzigen Lebewesen sind.
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Die Tatsache, allein wenn man sich dieses Hubble Deep Field anschaut, wer das mal möchte, googelt bitte mal, oder ich werde es einfach dann auch schicken, dass es in die Shownotes packt. Das Hubble Deep Field hat vor, schon wieder 5 oder 10 Jahren, ein relativ hochauflösendes Bild aufgenommen. Das entspricht, wenn man so jetzt mit freiem Auge in den Himmel schaut, etwa der Fläche von 1 mal 1 Zentimeter. Also verschwindend gering. Und auf diesem einen Bild sieht man, ich glaube, um die 7.000 oder 8.000 Lichtpunkte. Jeder dieser Lichtpunkte stellt eine Galaxie dar. Nicht einen Stern, eine Galaxie. Jede Galaxie besteht aus, sagen wir der Einfachheit halber mal, 10 Millionen Sterne. Es sind sicher mehr, aber wir sagen jetzt nur mal der Einfachheit halber 10 Millionen. Das heißt, wenn wir haben 7000 Galaxien mal 10 Millionen Sterne, sind das 70.000 Millionen oder 70 Milliarden Sterne. Jeder Stern, sagen wir mal 2 bis 3 Planeten. So, und wer dann jetzt noch sagen will, rein mathematisch, dass es außerirdisches Leben oder dass es Leben nur auf der Erde gibt, hat Mathematik nicht verstanden. Aber der große Punkt dabei ist, die Entfernungen sind einfach so gewaltig, dass die Chance, dass wir in unserer Lebenszeit auf anderes Leben stoßen, eigentlich quasi null sind. Da gibt es eine Gleichung, ich glaube, die Drake-Gleichung ist das. die das quasi ausrechnet, weil man muss ja rechnen, dass die Zeit da auch noch mit ein wichtiger Faktor ist. Nicht nur die Distanz, sondern wenn vor 5000 Jahren Aliens an der Erde vorbeigeflogen wären, hätten die da nichts Interessantes an intelligentem Leben gefunden. Hm. Gut, jetzt kann man streiten, ob heutzutage intelligentes Leben zu finden ist.
Ich finde, das ist aber auch ein Beleg dafür, dass Aliens nicht zwingend technisch weiter sind als wir. Weißt du, was ich meine? Weil sonst würde...
Kommt auf die Aliens an.
Ja, genau. Weil sonst wäre die Chance ja auch gesteigert, dass die uns finden, selbst wenn wir sie nicht finden.
Naja, aber auch da haben wir wieder den sowohl den Distanz als auch den Zeitfaktor. Mhm. Weil wenn Aliens vor 5000 Jahren vorbeigeflogen sind und einfach keinerlei Radiowellen oder sonst irgendetwas von der Erde gekommen wären, dann würden die die Erde abstempeln als da gibt's nichts.
Ja, vielleicht haben sie auch irgendwelche Typen im Lederlendenschurz getroffen, haben denen geholfen, Pyramiden zu bauen und dann gesagt.
Das waren die Goa'uld, die du meinst.
Wenn ihr das deuten könnt, dann meldet euch. Ne? Wir haben euch alle Informationen hier hinterlassen. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir es deuten können.
Und wie gesagt, also das klingt jetzt alles sehr, sehr, sehr fast schon
ähnlich von Däniken-like.
Ja, richtig. Aber genau deswegen wundert es mich eben, dass diese Anhörung nicht für mehr Aufsehen gesorgt hat.
Ja,
und
gut,
ich weiß auch selber nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll.
Also ich habe es mir berufsbedingt, musste ich mich damit ein bisschen mehr sogar beschäftigen und ich finde das grundsätzlich auch interessant. Es ist ja nicht so, dass auf der Anhörung wirklich ein handfester Beweis auf den Tisch gelegt wurde. Das ist tatsächlich
wahr,
nicht so.
Nur Hörensagen.
Die haben eingeräumt, dass viele, das haben sie übrigens nicht zum ersten Mal, das Pentagon hat das schon mal eingeräumt vor etwa ein oder zwei Jahren, dass es durchaus Phänomene gibt, die sie sich auch nicht erklären können, also zumindest nicht irdisch, die ihrer Meinung keinen irdischen Ursprung haben. Aber Kirby, der Sicherheitssprecher vom Weißen Haus, hat ja auch danach gesagt, der Grund, warum der Kongress sich damit beschäftigt überhaupt und auch das Pentagon, ist, dass es ungeklärte Flugobjekte über amerikanischem Grund gibt. Und egal welchen Ursprung die haben, sind sie dadurch ein Sicherheitsthema der USA. Das heißt, dass sie sich überhaupt mit diesem Scheiß beschäftigen, heißt nicht zwingend, dass die US-Regierung ja auch der Meinung ist, oh, das könnte tatsächlich sein, dass es Aliens gibt, sondern die wollen einfach wahrscheinlich die nächste chinesische Spionagedrohne abfangen oder den Ballon oder so. Also das klingt auf den ersten Blick, so fand ich es zumindest, immer viel, viel spannender, als es ist, wenn man da ein bisschen reinliest. Aber nichtsdestotrotz heißt das ja noch lange nicht, dass es keine Aliens gibt oder keine außerirdischen Lebensformen. Da sind wir uns ja beide einig, haben wir ja auch gerade besprochen. Die wird es geben. Die Frage ist nur, werden wir das noch erleben, dass es diesen unfassbaren Zufall gibt, dass beide Zivilisationen oder Lebensformen es schaffen, synchron sich zu begegnen, sich eine Nachricht zu schicken,
wie gesagt,
die der andere versteht, die er empfangen kann. Weißt du, vielleicht schicken die ja auch irgendwelche Wellen zu uns, die wir gar nicht wahrnehmen, weil wir die Technik gar nicht haben, die überhaupt nur aufzugreifen.
Wie gesagt, was mich da halt ein bisschen nachdenklich macht, ist dann aber eben diese eine Aussage, dass wohl Biomasse nicht irdischen Ursprungs tatsächlich.
Aber das ist ja keine Aussage, keine Zusage, das wurde, war kein Eingeständnis, sondern es war ja auch eine Behauptung von den dreien, die da angehört wurden.
Ja, aber halt unter Eid. Und ja, ich sag mal,
also ganz ehrlich, wenn der eine hat einen Sticker am Revers, auf dem stand, I still want to believe. Also was der unter Eid sagt, ist mir komplett egal.
Ich bin schon bei dir. Es ist aber zumindest...
Es ist auch spannend. Man hätte viel mehr machen können, das stimmt. Aber ein Spinner wird immer spinnen, ein Hater wird immer haten, ein Ignorant wird immer ignorieren. Die Anhörung bringt eigentlich so gar nichts. Ich meine, was sollte erwartet werden? Weißt du, dass dann plötzlich jemand sagt, ah, fuck, okay, ihr habt recht, ja, Area 51. Ja, komm, wir machen es mal auf, guckt mal rein, hier ist der Scheiß. Weißt du, so... Die Typen, die, selbst wenn sie...
Das würde aber zum Beispiel Elon erklären, oder?
Wenn sie echte Beweise hätten, dann würde man sie doch erst recht öffentlich zu Spinnern machen, um sie dadurch
oder ungläubig
halt
generell,
zu machen.
Oder halt generell ausschalten, bevor sie überhaupt was sagen
können. Ich glaube, das hätte man früher gemacht. Ich glaube, heutzutage würde man sich das nicht trauen, weil sowas immer über drei Ecken und irgendwelche findigen Journalisten von der Washington Post oder weiß der Geier woher, dann unangenehme Fragen aufwirft. Ich glaube, heutzutage ist das große Mittel, jemanden mundtot zu machen, ihn öffentlich zu diffamieren und als Spinner hinzustellen. Das ist ja das, was gerne gemacht wird.
Anyway, irgendwie geht das gerade auch ein bisschen, also ich weiß durchaus, wie es klingt und keine Sorge, also weder Dan noch ich sind Anhänger von hier Erich von Däniken und so, aber es ist zumindest ein interessantes Thema, über das nachzudenken sich lohnt und gut, weil es halt gerade diese Woche war, wollte ich es zumindest irgendwie erwähnt haben.
Es ist fast zu kurz gekommen, ehrlicherweise, aber jetzt, ich meine, nicht. Bei mir ist es jetzt schon relativ spät, du lebst ja in welcher Zeitzone? Ach, in derselben.
Nee, Australien, ne? Andere.
Nur anders als bei dir klingelt morgen um 6:30 am Sonntag mein Wecker. Deswegen konnte ich jetzt nicht so tief da einsteigen. Aber wir können es ja nochmal ein bisschen ziehen. Ich meine, diese Anhörung, die ist jetzt zwar durch, aber die Aufarbeitung der Vorwürfe, der vermeintlichen Beweise und so ist ja nicht durch. Das Thema reift ja noch und wenn wir nächste Woche uns wieder sprechen, können wir ja nochmal einsteigen.
Gerne. Eine Sache wollte ich dich übrigens noch fragen, bevor ich es schon wieder vergesse. Ich habe das irgendwie seit 2 oder 3 Wochen schon vergessen. Wir haben uns noch drüber unterhalten hier, was wir beim Prime Day und so gekauft haben.
Ja.
Und ich habe da ein bisschen mit meinen Arbeitskollegen und Kumpels und so, die teilweise auch unseren Podcast hören, ich wollte gerade sagen unseren Blog hören, unseren Podcast hören, gesprochen und irgendwie, wir sind uns eigentlich alle der Meinung, also du hast ja erwähnt, du hast irgendwie mal vor einiger Zeit all deine Socken rausgeschmissen und nur noch hier 20 Paar... Nee, nicht Socken,
weiße Unterhosen, Boxershorts.
Nee, und du hast gesagt, und 20 Paar schwarze Socken irgendwie.
Ja, also nicht blaue und schwarze Socken, da bin ich nicht ganz so einheitlich über den Boxershorts.
Und das überrascht mich halt doch sehr. Ich hätte dich da eigentlich eher so eingeschätzt, dass den klassischen deutschen weiße Sportsocken in Sandalen. Noch dazu jetzt auf Mallorca.
Budum, Tisch. Und das Tisch war meine Hand, die dir ins Gesicht schlägt.
Ist nein. Okay. Verdient. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub.
Bitte, ich lasse dich hier noch nicht vom Haken. Du musst mir jetzt noch kurz.
Ich möchte dir trotzdem jetzt schon einen schönen Urlaub wünschen.
Das ist lieb von dir. Und jetzt möchte ich von dir irgendwas wissen, mit dem ich meinen Sitznachbarn im Flugzeug
langweilen kann. Nee, heute fangen wir mal zu. Ich möchte, dass wir heute mal mit dem Dad-Joke anfangen.
Echt?
Ja, wir mischen es heute mal auf.
Boah, okay, das ist krass. Okay, pass auf. Ja. Passend zu dem Löwen in Berlin, der keiner war, habe ich eine tierische Information. Und zwar gibt es tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es in Wien ist. Habt ihr überhaupt Wälder und so? Nee, ne? Es ist eher so ein Schwerindustriegebiet.
Der Wiener Wald, ne? Sagt ja nichts.
Ach so, ich dachte, da wäre so eine Frittenbude.
Auch.
Auf jeden Fall, hier bei uns gibt es tatsächlich Rehe und Hirsche und so weiter, ne? Und einem Reh sind hier massiv die Haare ausgefallen. Ich konnte es aber retten. Ich habe es nämlich in die Reha-Klinik gebracht.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Fun-Fact bringen möchte.
Oh, schade, da machen wir zu.
Ja, mach zu.
Nein, ist gut, erzähl doch mal.
Okay. Also, das fand ich tatsächlich sehr interessant auch mal wieder. Wusstest du, dass Jack Nicholson die längste Zeit seines Lebens geglaubt hat, dass seine Mutter eigentlich seine Schwester war? Seine Mutter June war 17 Jahre alt und nicht verheiratet, als sie ihn auf die Welt gebracht hat. Und ihre Eltern haben dann zugestimmt, dass sie Jack als ihr eigenes Kind aufziehen, weil damals war das halt undenkbar, ne? Junge Mutter, unverheiratet, wäre ein Skandal gewesen. Deswegen haben seine eigenen Großeltern ihn als ihr eigenes Kind aufgezogen und ihm erzählt, June war seine große Schwester. Und er selbst hat das von Reportern des Time Magazins erfahren, die ihm das im Jahr 1974 bei einem Interview mal gesagt haben.
Krass.
Vor allem, stell dir mal vor, wie es dir da geht, wenn du von irgendwelchen wildfremden Reportern erfährst, ach ja, übrigens, hier, deine Schwester ist eigentlich deine Mutter. Das ist schon ziemlich...
Ja, ich glaube, das macht was mit dir.
Boah. Erklärt Jack Nicholson.
Das erklärt ihn tatsächlich. Wir sind ganz, ganz knapp an der 1,5-Stunden-Folge vorbeigeschraubt.
Ich wollte gerade fragen, ob wir es noch rauszögern wollen, aber
nächste Woche.
Da du uns schon ausspielst.
Nächste Woche. Schlaf gut, mein Freund. Bis bald.
Mach's gut und schönen Urlaub.
Danke. Tschüss.